Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie sind bei der Sanierung eines Schulgebäudes, sagen wir, aus dem Jahr 1972.
Ein Klassiker.
Absolut. Die Arbeiten laufen gut, bis ein Team eine abgehängte Decke entfernt und dahinter kommen so alte, faserige Dämmplatten zum Vorschein.
Da gehen sofort alle Alarmglocken an.
Alle. Sofortiger Baustopp. Und was dann passiert, ist eben keine Improvisation, sondern ein hochgradig ernstes Verfahren. Und das Drehbuch dafür liegt uns heute vor.
Die technische Regel für Gefahrstoffe 519.
Genau, kurz TRGS 519. Ein 90-Seiten-Dokument von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht einschüchternd.
Ist es auch.
Aber wir packen das heute für Sie aus. Wir wollen verstehen, was ist da zu tun? Wer ist verantwortlich und warum ist dieser ganze Aufwand so absolut entscheidend?
Der Grund dafür ist eine Gefahr, die man weder sehen, riechen noch schmecken kann. Asbestfasern sind ja winzig klein.
Unsichtbar quasi.
Genau. Sie schweben unsichtbar in der Luft, man atmet sie ein, sie gehen tief in die Lunge und können dann Jahrzehnte später tödliche Krankheiten auslösen. Krebs, Asbestose.
Jahrzehnte später, das ist das Tückische.
Absolut. Und die ganze TRGS 519, die ist eigentlich um zwei zentrale Grenzwerte herum aufgebaut. Die kommen aus einer anderen Vorschrift, der TRGS 910. Das sind sozusagen die Spielregeln des Risikos.
Okay, was sind das für Grenzwerte?
Die erste Stufe ist die sogenannte Akzeptanzkonzentration. Das sind 10.000 Fasern pro Kubikmeter Luft.
10.000?
Ja. Unterhalb dieses Werts sagt man, das Krebsrisiko ist gering und, naja, gesellschaftlich noch tragbar.
Das ist dann sozusagen die gelbe Zone. Aber es gibt sicher noch eine rote Linie, oder?
Genau. Und das ist die Toleranzkonzentration. Die liegt bei 100.000 Fasern pro Kubikmeter.
Wow, das Zehnfache.
Richtig. Und wenn dieser Wert überschritten wird, dann ist das Risiko so hoch, dass es nicht mehr akzeptabel ist. Das ist die absolute Hochrisikozone.
Und die TRGS regelt das?
Das ist das Bemerkenswerte. Sie regelt nicht nur Arbeiten bis zu dieser roten Linie, sondern sie schreibt auch detailliert vor, wie man sogar in Bereichen arbeiten kann, wo diese 100.000 Fasern weit überschritten werden. Und wie man die Menschen dabei trotzdem lückenlos schützt.
Okay, bleiben wir mal bei unserem Schulgebäude. Die Dämmplatten sind also der Verdachtsfall. Macht es denn einen Unterschied, was für eine Art von Asbestprodukt das ist?
Ja, absolut.
Ich meine, ich denke da an diese typischen grauen Wellplatten auf alten Garagendächern. Die fühlen sich ja steinhart an. Das ist doch was anderes als so eine faserige Dämmung.
Absolut. Und das ist die allererste und wichtigste Weichenstellung in der Gefährdungsbeurteilung. Die TRGS 519 unterscheidet da ganz klar.
Okay.
Auf der einen Seite haben wir die schwach gebundenen Asbestprodukte. Das ist genau das, was Sie in der Schule finden könnten. Spritzasbest, Dämmplatten, Asbestpappen.
Also das weiche, bröselige Zeug.
Genau. Hier sind die Fasern nur ganz lose im Material verankert. Die können schon bei leichten Erschütterungen oder sogar bei einem Luftzug freigesetzt werden. Das ist die absolute Hochrisikokategorie. Technisch definiert man das über eine Rohdichte von unter 1000 Kilo pro Kubikmeter.
Und die Wellplatten auf der Garage wären dann das genaue Gegenteil?
Exakt. Das sind die festgebundenen Asbestprodukte. Asbestzement, also Eternitplatten, ist das bekannteste Beispiel.
Mhm.
Da sind die Fasern fest in einer Zementmatrix eingeschlossen. Die Rohdichte liegt dabei über 1400 Kilo pro Kubikmeter. Und solange dieses Material intakt bleibt, also einfach nur da liegt, ist die Gefahr eher gering.
Solange es intakt bleibt, ist hier wohl der entscheidende Satz.
Das ist der Punkt.
In dem Moment, wo jemand eine Bohrmaschine oder einen Winkelschleifer ansetzt,
ist die Gefahr da.
Präzise.
Durch diese mechanische Bearbeitung werden die Fasern freigesetzt und dann greifen die Regeln der TRGS 1519 mit voller Wucht. Deswegen immer die erste Frage, womit haben wir es zu tun? Festgebunden oder schwach gebunden?
Und wer darf so eine Entscheidung treffen und die Arbeiten dann leiten? Ich kann ja nicht einfach den erfahrensten Bauarbeiter fragen. Das klingt, als bräuchte man dafür eine Art Speziallizenz.
Das ist absolut richtig. Die TRGS schreibt hier ein klares Vier-Augen-Prinzip vor. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Es gibt zwei Schlüsselrollen.
Okay, welche?
Erstens benennt der Arbeitgeber, also die Sanierungsfirma, eine verantwortliche Person. Diese Person braucht eine spezielle Qualifikation, die sogenannte Sachkunde, und trägt die Gesamtverantwortung.
Für alles. also Planung, Anmeldung.
Für den kompletten Prozess, genau. Und dann gibt es die zweite Person.
Und die wäre?
Der Aufsichtsführende. Das ist die Person, die ständig, also wirklich ununterbrochen vor Ort auf der Baustelle sein muss.
Unterbrochen.
Ununterbrochen. Sie ist ebenfalls sachkundig, hat Weisungsbefugnis und stellt sicher, dass der Plan auch wirklich Millimeter für Millimeter umgesetzt wird. Das ist die letzte Kontrollinstanz direkt am Gefahrenherd.
Sie sprechen immer wieder von Sachkunde. Das klingt so offiziell. Also Sachkunde ist nicht einfach nur 20 Jahre Berufserfahrung, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Sondern ein offizieller Führerschein für Asbestarbeiten, der auch noch regelmäßig erneuert werden muss.
Das ist die perfekte Analogie. Sachkunde ist eine formale Qualifikation. Die erwirbt man durch einen staatlich anerkannten Lehrgang.
Aha.
Und je nachdem, ob man mit schwach oder nur mit festgebundenen Produkten arbeitet, sind die Lehrgänge auch unterschiedlich anspruchsvoll. Und dieser Führerschein, der ist nur 6 Jahre gültig.
Nur 6 Jahre?
Ja. Danach muss man eine Fortbildung machen, um ihn zu verlängern. So stellt man sicher, dass das Wissen immer auf dem neuesten Stand ist. Informelle Erfahrung zählt hier absolut null.
Okay, zurück zu unserer Schule. Der Verdacht hat sich bestätigt. Wir haben schwachgebundenen Asbest. Die sachkundigen Leute sind da. Was sind jetzt die allerersten unumgänglichen Schritte, bevor auch nur ein einziges Werkzeug angefasst wird?
Jetzt beginnt ein Prozess, bei dem wirklich jeder Schritt festgelegt ist. Alles startet mit der Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung.
Also erstmal Detektivarbeit.
Genau. Der Arbeitgeber muss jetzt zweifelsfrei klären, wo genau ist der Asbest, in welchem Zustand ist er, welche Konzentrationen sind zu erwarten. Im Zweifel werden Proben genommen und in einem Speziallabor analysiert. Unwissenheit schützt hier niemanden.
Und auf Basis dieser Analyse wird dann der sozusagen Schlachtplan entwickelt.
Genau das. Das Ergebnis ist der Arbeitsplan. Das ist das Drehbuch für die Sanierung. Darin steht alles.
Alles heißt,
welche Bereiche betroffen sind, wie die Abschottung erfolgt, welche Maschinen benutzt werden, welche Schutzausrüstung getragen wird und wie später die Entsorgung abläuft. Dieses Dokument ist die Grundlage für alles Weitere.
Man muss also quasi seine Hausaufgaben bei der Behörde einreichen, bevor man anfangen darf?
Ja, das kann man so sagen. Denn der nächste Schritt ist die Anzeige bei der Behörde. Spätestens 7 Tage vor Beginn der Arbeiten muss die ganze Maßnahme bei der Arbeitsschutzbehörde und dem Unfallversicherungsträger angemeldet werden.
Also der Berufsgenossenschaft.
Richtig. Und der Arbeitsplan und die Gefährdungsbeurteilung müssen beigelegt werden. Die Behörde weiß also ganz genau, was, wo und wie saniert wird.
Und bei unserem Schulszenario?
Da kommt noch eine Hürde dazu. Bei schwachgebundenem Asbest braucht die ausführende Firma eine spezielle staatliche Zulassung. Ohne die darf sie solche Arbeiten gar nicht erst anbieten.
Gut, die ganze Bürokratie ist erledigt, die Pläne sind genehmigt. Jetzt wird es aber wirklich spannend. Ich stelle mir die Baustelle in der Schule vor. Die kann ja nicht aussehen wie eine normale Baustelle, wo der Staub nur so fliegt.
Nein, absolut nicht.
Woran würde ich als Laie sofort erkennen, Achtung, hier findet eine Hochrisiko-Asbestsanierung statt?
Der Unterschied ist fundamental. Man könnte sagen, die Kernphilosophie ist nicht Dreck wegzumachen, sondern eine Blase zu erschaffen.
Eine Blase?
Ja, man baut quasi einen Reinraum im Rückwärtsgang. Das Ziel ist es, die Gefahr so perfekt einzukapseln, dass die Welt außerhalb dieser Blase gar nicht mitbekommt, was da passiert. Das Ganze nennt sich das Schwarz-Weiß-Prinzip.
Schwarz-Weiß-Prinzip, okay.
Der kontaminierte Arbeitsbereich, der Schwarzbereich, wird komplett staubdicht von der Umgebung abgetrennt. Meistens mit mehrschichtigen Folienwänden. Das ist die Abschottung.
Aber eine Folienwand kann ja mal ein kleines Loch bekommen. Was dann?
Das ist ein entscheidender Punkt. Und hier kommt ein simpler, aber genialer Physiktrick ins Spiel. Um sicherzustellen, dass absolut keine Fasern entweichen, erzeugt man einen permanenten Unterdruck von mindestens 20 Pascal.
Unterdruck, man saugt also die Luft leicht an.
Genau. Das klingt nach nicht viel, aber es reicht aus, um zu garantieren, dass bei einem Leck saubere Luft von außen nach innen gesaugt wird, ein niemals kontaminierte Luft von innen nach außen dringen kann.
Das ist clever.
Und dieser Unterdruck wird die ganze Zeit über gemessen und digital aufgezeichnet. Fällt der Druck ab, gibt es sofort Alarm.
Aber wie kommen die Arbeiter da rein und wieder raus? Die können ja nicht einfach einen Reißverschluss in die Folie machen. Das klingt nach Schleusen wie in einem Raumschiff.
Und genau das ist es auch. Es gibt separate Schleusensysteme. Die Personenschleuse ist meist ein 3- oder 4-Kammern-System.
Vier Kammern?
Ja, man geht in Straßenkleidung in die erste Kammer, zieht sich dort aus, geht in die nächste, legt den Schutzanzug und die Maske an und betritt erst dann den Schwarzbereich.
Und raus geht es umgekehrt?
Umgekehrt, aber mit einem entscheidenden Zwischenschritt. In der Schleuse befindet sich eine Nasszelle mit einer Zwangsdusche.
Eine Zwangsdusche?
Ja. Dort wird der kontaminierte Anzug abgespült, bevor man ihn auszieht, und danach duscht man selbst gründlich. So wird verhindert, dass auch nur eine einzige Faser am Körper nach außen getragen wird.
Das ist ein unfassbarer Aufwand. Und für Material und Abfall gibt es da eine eigene Schleuse?
Korrekt. Eine separate Materialschleuse, die nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Und auch bei den Werkzeugen gibt es keine Kompromisse. Man kann da nicht einfach einen Staubsauger aus dem Baumarkt benutzen.
Warum nicht? Ein guter HEPA-Filter sollte doch reichen, oder?
Nein, es sind ausschließlich baumustergeprüfte Industriestaubsauger der Staubklasse H erlaubt, die zusätzlich noch für Asbest zugelassen sind. Die haben spezielle Filtersysteme, die garantieren, dass die eingesaugten Fasern nicht hinten wieder rausgepustet werden.
Ah, okay.
Und die abgesaugte Luft darf grundsätzlich nicht in den Raum zurückgeführt werden, sondern muss nach draußen geleitet werden. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, die Fasern einzufangen.
Diese ganze Anlage, die Abschottung, der Unterdruck, das schützt also die Außenwelt. Aber was schützt die Person, die mitten im Schwarzbereich steht und die Dämmplatten von der Decke holt?
Das ist die zweite Verteidigungslinie, die persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA.
Mhm.
Die Basis ist immer ein Einwegschutzanzug, der gegen feste Partikel schützt. Aber das Herzstück des Schutzes ist natürlich die Atemmaske. Und die Anforderungen sind da klar gestaffelt, wie so ein Wetterwarnsystem für Asbest.
Okay, wie funktioniert dieses Warnsystem?
Bei Code Gelb, also ab einer Konzentration von 10.000 Fasern an der Akzeptanzgrenze, ist mindestens eine FFP2-Maske vorgeschrieben.
Das ist die Basis.
Genau. Überschreiten wir die 100.000 Fasern und sind damit bei Code Rot, muss aufgerüstet werden. Halbmasken mit höherwertigen P3-Filtern oder, was deutlich besser ist, gebläseunterstützte Atemschutzsysteme.
Die dem Träger dann aktiv saubere Luft zuführen.
Richtig.
Und was ist bei Code Lila, also dem absoluten Super-GAU?
Bei extrem hohen Konzentrationen, die THGS nennt hier 300.000 Fasern pro Kubikmeter, sind nur noch Vollmasken mit Gebläse und den besten verfügbaren Filtern erlaubt. Das System stellt sicher, dass der Schutz immer stärker ist als die Bedrohung.
Und ich nehme an, alles ist auch entsprechend gekennzeichnet.
Natürlich. Überall hängen Warnschilder, die Unbefugten den Zutritt verbieten. Und jeder Abfallsack, jeder Behälter bekommt ein spezielles Etikett. Achtung, enthält Asbest. Da gibt es keine Missverständnisse.
Das ganze System klingt extrem aufwendig und starr. Muss das bei jeder einzelnen Asbestfaser, die man findet, so durchgezogen werden? Was ist, wenn man nur ein einziges Loch in eine Asbest-Zementwand bohren muss?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und die THGS 519 ist da praxisnäher, als man vielleicht denkt. Für genau solche Fälle gibt es die sogenannten emissionsarmen Verfahren.
Emissionsarme Verfahren?
Das sind Arbeitsmethoden, die von den Behörden offiziell geprüft und anerkannt wurden, weil bei ihrer Anwendung nachweislich nur extrem wenige Fasern freigesetzt werden. Konkret, man bleibt sicher unter der Akzeptanzgrenze von 10.000 Fasern.
Also gibt es eine weniger dramatische Option für kleinere Arbeiten. Was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet erhebliche Erleichterungen. Oft braucht man dann keine objektbezogene Anmeldung mehr, sondern es reicht eine einmalige unternehmensbezogene Anzeige.
Okay.
In vielen Fällen kann auf Atemschutz verzichtet werden und der Aufsichtsführende vor Ort braucht nicht die volle große Sachkunde, sondern nur ein kleineres Qualifikationsmodul. Das macht solche kleineren Eingriffe überhaupt erst praktikabel.
Und ganz am Ende, wenn in unserer schiktiven Schule alle Dämmplatten entfernt sind, was passiert mit dem ganzen gefährlichen Material?
Die Entsorgung ist das Letzte, aber ein ebenso streng geregeltes Kapitel. Asbesthaltige Abfälle sind gefährliche Abfälle.
Das klingt logisch.
Sie werden direkt im Schwarzbereich in staubdichte, gekennzeichnete Säcke oder Container, sogenannte Big Bags, verpackt. Und ganz wichtig, man darf die Abfälle auf keinen Fall zerkleinern, um Platz zu sparen.
Weil das wieder Fasern freisetzen würde.
Massiv, genau. Und diese verpackten Abfälle dürfen dann nur auf speziell zugelassenen Deponien entsorgt werden. Der Weg des Materials ist also von der Decke bis zum Endlager lückenlos und sicher nachvollziehbar.
Fassen wir das mal zusammen. Wenn man also mit diesem 90-Seiten-Dokument zu tun hat, dann kristallisiert sich eine klare Philosophie heraus, die auf drei Säulen ruht. Die erste ist: Vorbereitung ist alles.
Absolut.
Nichts geschieht spontan. Man prüft vorher, man plant akribisch und man meldet alles offiziell an. Improvisation ist der größte Feind der Sicherheit.
Genau. Die zweite Säule ist: Qualifikation ist nicht verhandelbar. Nur zugelassene Betriebe mit nachweislich geschultem und geprüftem Personal dürfen an diesen Stoff ran.
Laien oder Heimwerker haben da absolut nichts verloren.
Nichts.
Und die dritte und vielleicht wichtigste Säule ist das, was Sie die Blase nannten. Strikte Trennung. Der Kern aller Maßnahmen ist diese fast schon paranoide, hermetische Abriegelung des Arbeitsbereichs vom Rest der Welt.
Ja, das ist es.
Es ist schon ein faszinierender Einblick, wie deutsche Vorschriften mit einem unsichtbaren Risiko umgehen. Wenn du die Gefahr nicht sehen kannst, gehe davon aus, dass sie überall ist und handle entsprechend.
Und diese konsequente Haltung macht die TRGS 519 zu einem wirklich beeindruckenden Beispiel für Arbeitsschutz. Die Frage, die das Dokument aber unbeantwortet lässt und die sie vielleicht zum Nachdenken anregen könnte, ist folgende.
Mhm.
Während professionelle Sanierer diesen strengsten Regeln unterliegen, was ist mit dem unsichtbaren Risiko in Millionen von Privathaushalten? Wie viele Heimwerker bohren unwissend in asbesthaltige Putze, Spachtelmassen oder Fliesenkleber und setzen sich und ihre Familien einer Gefahr aus, für deren professionelle Beseitigung ein derart gewaltiger Aufwand betrieben werden muss?